Noch Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man auf den Weltmeeren großen Segelschiffen begegnen. Doch sie hatten seit jeher einen großen Nachteil. Sie waren von den Launen des Winds abhängig. Die meisten Schiffe fuhren deswegen bereits mit Kohle.
Zum Beispiel bei der Imperator 1913, größtes Schiff der Welt, der Hamburg-Amerika-Linie.
Dr. Dirk Peters leitet die Abteilung Schifffahrt im Industriezeitalter am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven.
Dieses Schiff hatte eine Leistung von 40.000 PS und da waren also 400 Trimmer und Heizer, Techniker und Ingenieure beschäftigt, nur damit man eben diese hohen Geschwindigkeiten, ca. 20, 21 Knoten erreichen konnte. Und dieses Schiff brauchte Tausende von Tonnen Kohle allein für die Überfahrt nach New York. Und diese großen Schiffe und auch die Kriegsschiffe mussten dann immer Bunkerstationen haben, weil sie ja nur eben für wenige tausend Kilometer oder Seemeilen ausgestattet waren. So viel Kohle konnten sie gar nicht mit an Bord nehmen.
Heizer und Trimmer, das waren die härtesten Berufe in der christlichen Seefahrt. Trimmer, so hießen jene Matrosen, die die Kohle aus den zum Teil weit entfernten Kohlebunkern zu den Heizkesseln heranschleppten. Die Trimmer waren auch dafür verantwortlich, dass ein Schiff keine Schlagseite bekam, weil die Kohle ungleichmäßig verteilt war. Und die Heizer waren nicht nur mit Heizen beschäftigt.
Sie mussten ja dann auch den Dreck, die verfeuerte Kohle, erstmal von Bord bringen, was ja also auch sehr viel Arbeit, sehr viel Dreck machte. Und sie mussten dann ja auch die entsprechenden Kessel wieder reinigen und mussten dann ja auch eben die an Bord die Bunkerflächen wieder mit neuer Kohle bestücken. Also ein erheblicher Aufwand, der sehr viel Geld und sehr viel Zeit auch kostet und auch sehr viel Dreck machte.
Dass die Schiffe mit Kohle angetrieben wurden, hatte Folgen bis in die Struktur der Kolonialreiche hinein. Eine Seemacht wie Großbritannien war darauf angewiesen, an allen Ecken der Welt Bekohlungsstationen zu unterhalten. In Aden zum Beispiel, am Ausgang zum Indischen Ozean und in Kapstadt an der Südspitze Afrikas. 1911 wurde Winston Churchill erster Lord der Admiralität, also Marineminister. In dieser Funktion traf Churchill eine Entscheidung, die die Weltgeschichte geprägt hat. Er entschied, eine neue Klasse von Schlachtschiffen nicht mehr mit Kohle anzutreiben, sondern mit Öl.
Insofern waren ja dann auch die Gebiete im Nahost, die heute auch ja noch Öl fördern, wieder interessant. Und da waren ja auch die Briten im Vorteil, weil sie da ja auch dann Kolonien hatten. Insofern hat schon Winston Churchill dann auch gesehen, wie wir dann die möglichen Ölfördergebiete auch schon unter unserer Macht kriegen, damit wir auch eventuell bei Umstellung von Kohle auf Öl dann die entsprechenden Treibstoffvorräte uns sichern können.
Dennoch war Churchills Entscheidung riskant, denn in Großbritannien gab es zwar viel hochwertige Kohle, aber, zumindest nach damaligem Wissen, keine Ölfelder. Dies also war der Hintergrund, dass die Region um den Persischen Golf ins Fadenkreuz der europäischen Strategen geriet. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das Öl wurde damals auf den Schiffen zunächst so verfeuert, wie man es mit der Kohle machte. Es wurde Dampf erzeugt, der eine Turbine antrieb. Schon das hatte große Vorteile. Denn ein Kilo Öl setzt doppelt so viel Energie frei wie ein Kilo Kohle. Ein großes Kreuzfahrtschiff, wie die Queen Elizabeth II, lief noch bis 1986 mit Dampfturbinen. Als noch günstiger aber erwies es sich, auch auf den Dampf zu verzichten und das Öl unmittelbar in einem Verbrennungsmotor zu verbrennen.
Rudolf Diesel hatte ja diesen Motor entwickelt in der Theorie und er brauchte ja sehr lange, um überhaupt eine berühmte Maschinenbaufirma zu finden, die dann bereit war, seine theoretischen Versuche auch in die Praxis umzusetzen. Und das war eben MAN und nach vielen Versuchen hatte er ja dann auch Erfolg, dass der Motor dann auch zündete und dass er dann ja auch lief, ohne dass man eben noch Hilfe mit einer Dampfmaschine dann das in Betrieb setzte. Und das gelang ja auch und dass er dann auch in der Lage war, eben vor dem Ersten Weltkrieg dann eben schon einen Dieselmotor, der auch für Schiffe geeignet war, dann in der Praxis durchzusetzen.
Landratten kennen Verbrennungsmotoren vor allem in Form des Ottomotors. Ein Ottomotor benötigt Zündkerzen, um das Gemisch aus Luft und Brennstoff zu zünden. Dieselmotoren sind einfacher gebaut und das macht sie reizvoll, aber auch technisch anspruchsvoll, denn in ihnen wird das Luft-Brennstoff-Gemisch so stark verdichtet, dass es von alleine zündet.
Das war die Problematik, den Brennstoff so zu zerstäuben, dass er eine riesige Oberfläche schafft um dann zu vergasen, um dann zu zünden, ohne eine Fremdzündung.
Diplom-Ingenieur Rolf Ludemann leitet den Vertrieb auf der Lloyd-Werft in Bremerhaven. Dieselmotoren haben in der Sicht des Schiffsingenieurs zahlreiche Vorteile. Ein Beispiel. Von der Verbrennungsenergie der Kohle wurden nur 10% in mechanische Energie umgewandelt. In Energie also, die die Schiffsschraube antreibt. Ottomotoren sind da schon erheblich effizienter. In ihnen wird 30% der Verbrennungsenergie in mechanische Energie umgewandelt. Aber Dieselmotoren nutzen über 45% der Verbrennungsenergie aus.
Die Lagerung des Brennstoffes ist ziemlich einfach. Ich kann den Transfer des Brennstoffes einmal von Land, von der Bunkerstation, mittels Schlauch machen. Ich brauche also keine Leute. Es ist auch ziemlich egal, wo die Tanks sind. Die können also unterhalb der Anlage sein, die können seitlich sein, die können im Vorschiff sein, überall, weil ich die ja nur mittels Pumpen wieder in die Servicetanks bringe.
Und für die Größe der Motoren scheint es praktisch keine technische Grenze zu geben. Für den Schiffsbau gibt es Dieselmotoren, die einige 10.000 PS auf die Antriebswelle bringen. Außerdem halten Dieselmotoren lange. In Autos halten sie etwa doppelt so lange wie Ottomotoren. Das liegt allerdings nicht unbedingt am Dieselmotor, glaubt Rolf Ludemann, sondern daran, wie die Motoren auf Schiffen betrieben werden.
Ich glaube auch, wenn Sie einen Automotor nehmen würden und würden den konstant so fahren wie ein Schiffsmotor, würden Sie auch lange, lange Freude haben. Ich glaube, wenn Sie einen Schiffsmotor so fahren würden, wie Sie ein Auto fahren, immer mit einer Leistung up and down, up and down und down, dann glaube ich, wird ein Schiffsmotor auch nicht so lange glücklich sein.
Das sind alles Gründe, und es gibt noch mehr, warum der Dieselmotor zum Motor der Schifffahrt geworden ist. 1912 lief zum ersten Mal ein Hochseefrachter mit Dieselmotor, die dänische Seelandia, vom Stapel. Vor allem einen Kunden aber gab es, der am Dieselmotor interessiert war. Das Militär.
Das hat ja Rudolf Diesel immer sehr strikt abgelehnt. Er wollte ja nicht diesen Dieselmotor eben für den Krieg nutzbar machen. Aber das hat sich letztendlich ja wie bei vielen anderen Erfindungen auch eben als realitätsfern erwiesen.
Sagt Dirk Peters vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Die deutsche Kriegsmarine führte den Dieselmotor zuerst bei U-Booten ein.
Der U-Bootbau war sehr wichtig, gerade eben im Ersten Weltkrieg hatten ja die U-Boote also auch schon Dieselmotoren, dann die 1000, 2000 PS erreichten und die auch gerade eben für den Zweck eines U-Bootes eben auch sehr wirtschaftlich und besser geeignet waren als Dampfmaschinen.
Zwischen den Weltkriegen wurde der Dieselmotor dann auf allen möglichen Schiffstypen ausprobiert. Aber der eigentliche Siegeszug des Dieselmotors begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Dieselmotor wurde zum Motor der Globalisierung. Deutschland verkauft heute Autos nach China. China verkauft Elektronik nach Deutschland. Und die Fracht wird hin und her gefahren auf Schiffen, die von Dieselmotoren getrieben werden.
Ohne einen modernen Dieselmotor hätte eben die Globalisierung nicht so stattfinden können. Das kann man also wirklich sagen, das kann ich auch als Historiker sagen, der sich also auch mit der Containerisierung, mit der Globalisierung weltweit beschäftigt hat. In der Marine sind mittlerweile die Dieselmotoren die vorherrschende Antriebskraft, weil eben die Dampfturbinen einfach eben zu teuer waren.
Der Dieselmotor hat fast nur Vorteile. Aber einen Nachteil hat er doch. Wendet Rolf Ludemann von der Lloyd-Werft ein.
Ich verbrenne Schwefel. Und die Raffinerie liefert mir Dreck. Ja, es gibt keinen schwefellosen Brennstoff. Es gibt schwefelarmen Brennstoff, den Sie aber gar nicht kaufen können, weil Sie ihn nirgendwo kriegen. Sie müssen also damit leben, dass Sie einen Brennstoff bunkern, den Sie, wenn Sie die neuen Regularien erfüllen wollen, irgendwie behandeln müssen.
Schiffsabgase sind so schmutzig, dass sie in einigen Gegenden der Welt nicht mehr ungereinigt in die Luft ausgestoßen werden dürfen. Verboten ist das zum Beispiel in der Nord- und in der Ostsee. Der technische Aufwand für die Abgasreinigung ist enorm. Die Abgase müssen in einer Waschanlage gewaschen werden. Und inzwischen gibt es auch Katalysatoren für Schiffe, in denen die Abgase mit Harnstoff versetzt werden. Auf großen Schiffen erreichen solche Anlagen die Ausmaße von kleinen Fabriken. Viel diskutiert wird deshalb, die Dieselmotoren auf einen neuen Treibstoff umzustellen, der von vornherein sauberer ist.
Flüssig Erdgas. Und die Entwicklung im Augenblick ist so, dass es auch reine sogenannte Gasmotoren gibt. Im Landbau, Blockheizwerke und so weiter gibt es hier schon seit längerer Zeit. Es gibt jetzt auch schon einige Schiffe, die LNG-Antriebe haben, wo der Motor nur noch mit Gas betrieben wird.
In den Gegenden der Welt, wo die Schiffe besonders sauber fahren sollen, wird Flüssig-Erdgas wahrscheinlich der Treibstoff der Zukunft sein. Die Infrastruktur dafür ist aufwendig und die Sicherheitsprobleme bei der Handhabung von Flüssig-Erdgas sind immens. Trotzdem glaubt Dirk Peters, dass auch 100 Jahre nachdem der erste Frachter mit Dieselmotor in See gestochen ist, diese Antriebstechnik noch längst nicht ausgedient hat.
Der Dieselmotor ist nach wie vor der Motor der Zukunft, aber eben die Abgasproblematik. Gut, man kann sagen, auf dem Ozean kann man mit Dieselmotor fahren und wenn wir näher an Land kommen, in der Ostsee oder Antarktis oder Arktis, da können wir dann eben auch einen Motor umstellen. Ist ja in der Automobilindustrie auch der Fall, dass man zwei verschiedene Systeme nimmt, aber ist der Dieselmotor schon am Ende oder kann man sagen, der Dieselmotor hat sich überholt? Ich glaube nicht. Genauso auch, wenn man überlegt, eben die Dampfmaschinentechnik, wie lange die sich erhalten hat, ja auch über 100 Jahre. Und es wird sicherlich ein Nebeneinander geben. Aber der Dieselmotor, denke ich, wird auch in der Zukunft der wichtigste Schiffsantrieb bleiben, auch in 20 oder 30 Jahren.